begegnet? Wie sind Sie erstmal von vornherein aufmerksam geworden, dorthin gekommen? Was haben Sie dort erlebt an der Krippe? Und wie sind Sie von dort auch wieder gegangen? Wir können auch natürlich schauen, wer ist nicht Jesus begegnet und warum nicht? Und wenn wir das so gemeinsam miteinander erarbeitet haben, werden wir dann im Abschluss noch eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir selbst noch unser Herz vor Gott bringen können und sagen können, ja, wie wir vor Jesus kommen möchten und inwiefern Weihnachten uns berührt. Ich fange also an und lese zunächst den Text aus Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und ich möchte noch einen zweiten Text lesen aus Matthäus 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. nun ist meine erste Frage an euch. Wer ist dem Baby begegnet? Also wer hat Jesus in der Krippe liegen sehen? Maria. Da hat doch jemand gesagt, die Hirten. Die Kühe und die Ziegen und die Schafe. Die Engel sind den Hirten begegnet. Die Engel sind den Weisen aus dem Morgenland begegnet, nachdem sie Jesus gesehen hatten, wo sie zum Rückweg sollten. Und die Engel sind auch Josef begegnet, dass er dann flüchten sollte. Das habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen. Das wäre danach gekommen, die Flucht nach Ägypten. Und ich bin mir sicher, dass Gott und die himmlischen Herrscharen auch die Geburt von Jesus mitverfolgt haben. Aber ich führe sie jetzt mal nicht hier auf als Personen, die jetzt hier an der Krippe standen. Wer ist Jesus nicht begegnet? Quirinius ist auch erwähnt worden, Augustus ist auch erwähnt worden, aber die zähle ich jetzt mal nicht ganz mit. Aber wen ich noch mit aufführen würde, wäre die Eltern von Maria und Josef. Ja, die waren in Nazareth vermutlich. Ja, ist auch spannend, die Frage, vielleicht war es wegen der Volkszählung, das wissen wir jetzt nicht. Aber es hieß, dass sich der König erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Und dass dann alle Schriftgelehrten und Hohenpriester eingeladen worden sind oder gerufen worden sind vom König Herodes, um zu erörtern, wo der Messias geboren werden sollte. Und auch da ist die Frage, warum hat sich keiner von diesen auf den Weg gemacht? Und so ein Tafelbild ist ja nicht vollständig, wenn nicht Jesus in der Mitte steht. Nun gebe ich euch die Gelegenheit, dass ihr eine Person oder eine Personengruppe nennen dürft, die wir uns als erstes anschauen wollen. Und dann schauen wir uns an, wie oder was haben diese Personen jeweils empfunden. Was sagt ihr, wer interessiert euch gerade am meisten? Ihr dürft irgendjemanden nehmen, außer Jesus, da beten wir am Ende dann. Die Hirten. Was haben die Hirten vorher gemacht, bevor die Engel zu ihnen gekommen sind? Die haben ihren Beruf ausgeübt, haben die Schafe gehütet. Haben sie damit gerechnet, dass Engel zu ihnen kommen würden? Haben sie Waren es gläubige Juden, die gottesfürchtig gelebt haben? Waren es Menschen, die, ich sag mal, sich so ausgezeichnet haben von ihrem Leben, dass man sagen könnte, ja, es ist eigentlich klar, dass die Engel zuerst zu denen kommen werden, um denen zu sagen, hier, ihr habt so gut gelebt, ihr dürft jetzt den Heiland sehen. Ja, Karin, du sagst was sehr Gutes, sie standen abseits eigentlich. Hirten waren vom Beruf her, haben sie mit etwas Unreinem gearbeitet und deswegen galten sie als unrein. Bevor sie in den Tempeldienst oder bevor sie in den Tempel hineinkommen dürften, hätten sie erst eine Woche ein Reinigungsritual durchführen müssen. Eine Woche. Und das Problem ist, die Hirten waren Tagelöhner oder haben halt nicht viel Gehalt gehabt. Das heißt, es war für Hirten nicht so leicht, mal eben zu sagen, ich werde eine Woche nicht arbeiten, eine Woche mich reinigen, um dann in den Tempel zu kommen. Wir vermuten also, dass die Hirten eher, ich sag mal, wie ausgestoßene Gesellschaft waren, dass Pharisäer, Schriftgelehrte, Hohepriester, dass sie sich nicht mit Hirten auf Hirten einlassen wollten, nicht Umgang mit ihnen haben wollten, um selbst nicht unrein zu werden. Dass die Hirten dementsprechend, ich sag mal, von sich selbst aus dachten, dass sie wenig Gelegenheit haben, überhaupt zu Gott kommen zu können. Und auch nichts wert sind. Und genau hier, denke ich, ist eins der ersten Wunder von Weihnachten, dass Gott genau diese Personengruppe erreicht. Dass Gott schon zu Weihnachten zeigt, dass Jesus gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Denn die Hirten sind die, die in dieser Geschichte die Verlorenen sind. Und wie reagieren die Hirten? Fröhlich, sie folgen dem Ruf, sie sagen, okay, lasst uns sehen, was geschehen ist oder was die Engel uns berichtet haben. Und was passiert, als sie Jesus sehen? Als sie das Baby sehen, als sie in der Maria und Josef und Jesus sehen. Ja, Ehrfurcht, noch mehr. Anbetung. Demut. Freude. Ihr sagt so einzelne Nomen die ganze Zeit. Ihr dürft auch Sätze sagen. Vielleicht sind sie auf die Knie gefallen. Ich finde es spannend. Dort ist ein Stall oder ein Gebäude, wo sonst auch Tiere drin sind. Da ist diese Familie, da liegt dieses Baby, dieses Neugeborene in dieser Krippe. Und dieses neugeborene Baby, Jesus, das muss irgendeine Art von Ausstrahlung gehabt haben. Eine Ausstrahlung, die nicht jedes neugeborene Baby von sich gibt. Also ich meine, ja, ich finde, jedes neugeborene Baby hat eine gewisse Ausstrahlung. Ich habe es selbst erlebt, ich bin selbst Vater. Und auch als Salome geboren war, wir hatten ja eine Hausgeburt und mussten danach aber doch ins Krankenhaus, weil meine Frau einen Blinddarm hatte, also der entzündet war. Und dann sind wir in ein Krankenhaus gegangen, wo keine Kinderklinik war, weil dort halt die Gastroenterologie war. Und das heißt, die kannten es nicht, dass Neugeborene oder Babys auf der Station waren. Und auch alle anderen Patienten, wir waren die einzigen mit einem Neugeborenen, die einzigen mit einem Baby auf dieser Station. Und wir wurden behandelt wie Könige und alle haben uns immer ganz süß angeschaut und alles, weil es was Besonderes war. Und ich finde auch, dass Neugeborenes immer eine besondere Ausstrahlung hat. Aber ich glaube, bei Jesus war es nochmal anders. Da war es nochmal stärker. Die haben natürlich vorher die Begegnung mit Engeln gehabt, ja. Aber gleichzeitig sind sie danach, also wie sind die Hirten wieder fortgegangen von Jesus? Fröhlich, sie sind voller Lobgesang. Also sie sind zurückgegangen und haben Lieder gesungen und haben Gott angebetet, haben Gott angepriesen. Das heißt, für sie ist diese Beziehung zu Gott stand im Mittelpunkt des Ganzen. Dass sie durch diese Begegnung mit Jesus in die Anbetung Gottes gekommen sind. Wollen wir uns noch eine andere Personengruppe anschauen? Maria und Josef. Maria und Josef haben wir gestern ja schon einiges behandelt. Wie sind Maria und Josef, wie war der Weg für sie bis dahin, wo sie das Baby sehen konnten? Beschwerlich, ja. Erstmal hochschwanger diesen Weg zurückzulegen. Dann sind sie in Bethlehem und finden keinen geeigneten Ort. Ich nehme übrigens an, dass es nicht so ist, wie oft in vielen Anspielen ist, dass sie von Haus zu Haus gegangen sind. Sondern ich nehme an, sie hatten Familie in Bethlehem oder Bekannte. Und dass die mit ihrer Gastfreundschaft gesagt haben, hier, ihr drei Söhne oder ihr drei Kinder, ihr geht jetzt überall lang und guckt, wo ein freies Zimmer ist. Und die sind überall hingegangen, während Maria da sich ausgeruht hat bei welchen. Und die haben alle gesagt, nirgendwo ist Platz. Und dann hat die Familie gesagt, hier, da wo hier noch unsere Tiere sind, da ist noch Platz. Bleibt hier bei uns, da wo die Tiere sind. Und das war bei den Tieren im Stall in einer Futterkrippe. Aber ich denke, es ist eine sehr westliche Vorstellung, zu sagen, wir gehen von Haus zu Haus und werden überall abgewiesen. Das ist von der Gastfreundschaft, von der damaligen Kultur oder auch generell vom Mittleren Osten heutzutage auch gar nicht denkbar. Aber trotzdem eine super beschwerliche Situation. Ich möchte das jetzt nicht deswegen kleinreden oder anders. Was sagst du? Sie waren ängstlich, ja? Unsicher? Ja. Kann sein. Oder vielleicht ist Josef auch hochgezogen nach Nazareth. Wir wissen es nicht, ja. Aber es ist in der Tat verwunderlich. Sind einige offene Fragen. Ja. Auch ganz neu in dem Ort, dann plötzlich kommt das Kind zur Welt, man muss sich um alles kümmern. Das ist so eine Geburt und das, was danach kommt, ist ja nicht leicht. Und das dann in, ich sag mal, Stallverhältnissen. Und wie haben Sie diesen Tag dann erlebt, wo Jesus geboren war, dann die Hirten noch dazu kamen? Ja, sie waren voll im Mittelpunkt. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, meine Frau hätte es nicht so gerne, wenn viel Besuch direkt kommt am ersten Tag. Wenig überfordert, ja. Überwältigt. Ja, aber ich finde es schon spannend, weil man könnte sich doch die Frage stellen als Maria, Gott, jetzt schenkst du mir einen Sohn und der soll der Messias sein und ich bin treu und tue das, was du mir sagst. Und jetzt muss ich mich auf diesen Weg machen, hochschwanger. Jetzt ist es ein beschwerlicher Weg. Und jetzt finde ich noch nicht mal einen Platz, wo ich irgendwie einen gebührenden Ort für das Kind habe. Also noch nicht mal eine normale Wohnung, noch nicht mal ein einzelnes Zimmer. Und jetzt, also was soll das, Gott? Bist du überhaupt hier bei mir? Warum geschehen diese Dinge so, wie sie geschehen, wenn doch dieses Baby dein Sohn ist? Wenn doch dieses Baby der Messias ist? Also ich kann mir vorstellen, dass für Maria und Josef diese Zeit bis zur Geburt oder auch während der Geburt und als das Kind dann da war, eine echt sehr beschwerliche Zeit voller Fragen war. Wo sie wirklich, ja, wo Gott sie schon, ich sag mal, im Glauben und im Vertrauen herausgefordert hat. Wir wissen nicht, wie sehr die Engel oder wie oft ihnen die Engel begegnet sind. Wir lesen nur davon, dass sie ihnen in Nazareth begegnet sind und dass sie dann erstmal diese lange, beschwerliche Reise hatten. Und dann kommen die Hirten. Und die Hirten erzählen dann, wie die Engel ihnen begegnet sind. Und die Hirten erzählen das alles und sprudeln über und erzählen und sind so froh, dieses Baby zu sehen und werden in ihren Herzen verändert. Und dann heißt es darüber, dass Maria dann sagt, oder dass es dann heißt in Lukas 2, Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ich glaube, dass es für Maria etwas sehr Eindrückliches war, dass die Hirten dorthin kamen und wie sie gesehen hat, wie sich in den Herzen der Hirten was verändert hat, wie sie gesehen hat, wie Gott jetzt schon durch ihren Sohn etwas bewirkt, wie Gott jetzt schon all diese Wege, die so beschwerlich sind, nutzt, um Menschen zu erreichen und um sein Reich aufzubauen in einer gewissen Art und Weise, auch wenn sie diesen Weg gar nicht versteht. Und ich glaube, das gibt dir totalen Trost und totale Zuversicht, zu sehen, hey, Gott ist mit uns. Auch wenn der Weg beschwerlich ist, auch wenn ich es nicht jederzeit spüre. Aber dann kommen plötzlich Hirten, die sagen, ja, Engel haben uns geschickt und wow, und sind voller Lob. Ich glaube, das hat sie ganz schön bewegt. Lass uns noch eine andere Personengruppe anschauen. Ja, okay, gerne. Wow, ja. Kann das jeder verstehen, oder?
Okay, also auf den Feldern von Bethlehem wurden die Schafe gezüchtet, die für den Tempeldienst, für den Opferdienst nötig waren. Und da wurden die Hirten dort, mussten die Schafe sozusagen, für den Opferdienst, die mussten ja perfekt sein. Die durften keine Fehler haben. Und die Schafe sozusagen mussten die raussortieren und die züchten, die makellos sind, dass die geopfert werden konnten. Und die und die haben in den Ställen dort, waren dann sozusagen auch die Windeln oder die Stoffe, mit denen die Schafe eingewickelt wurden. Und es gibt eben Leute, die sagen, dass Jesus in den gleichen Stoffen oder Windeln eingewickelt wurden, in denen eben auch die Lämmer, die als Tempelopfer vorgesehen waren. Und das war den Menschen in Israel damals alles bekannt. Und so waren dann Maria und Josef sozusagen, Jesus ist sozusagen eingewickelt worden als perfektes Opferlamm. Und das, diese Symbolik muss den Menschen damals bekannt gewesen sein und vor allem auch den Hirten. Ja, genau.
Danke dir, Nikolas. Wollen wir uns noch eine Personengruppe anschauen? Gerne ein positives Beispiel noch oder aber auch vielleicht ein negatives Beispiel. Die hohen Priester und Schriftgelehrten. Die es am besten wissen. Also wenn man überlegt, ich bin in der damaligen Zeit und möchte mehr über den jüdischen Glauben wissen, ich möchte Gott näher kommen, an wen wende ich mich? Natürlich wende ich mich dann an die, ich sag mal, die es von ihrem Beruf her machen, an denen, die den nächsten Draht zu Gott haben sollten, an denen, die sich am besten mit der Tora auskennen, an denen, die mich da am besten leiten können. Ich suche mir einen Rabbi und ich suche mir am besten einen Rabbi, einen Oberrabbiner, also einen von den Schriftgelehrten oder Hohepriestern. Das wäre das, was man sich denken sollte. Und diese Schriftgelehrten und Hohenpriester, die kannten sich auch wirklich richtig, richtig gut mit dem Alten Testament aus, also mit der Tora. Und auf die Frage, die Herodes ihnen stellt, wo soll das Kind geboren werden? Da haben sie auch direkt eine Antwort. Also sie wissen, okay, da kommen gerade diese drei Weisen aus dem Morgenland. Und diese drei Weisen aus dem Morgenland, wir haben sie jetzt ja nicht uns genau angeschaut bisher, aber ich vermute nicht, dass es so wie in manchen Kinderbibeln sind, dass es drei Personen sind, die jeweils auf einem Kamel sitzen und die dann diese lange Reise machen und die dabei sehr teure Geschenke mit sich nehmen. Die werden mit einer großen Karawane gekommen sein, mit vielen Dienern, mit Wachen, mit Dienern, die sie selbst versorgt haben. Das heißt, das wird, ich sag mal, die werden mindestens 10 Leute pro Person, vielleicht 20 Leute pro Person, das werden 30 bis 60 Leute gewesen sein, die eine große Karawane gebildet haben und die dann dort direkt erstmal zum Königspalast gehen, dort anklopfen. Und dann ist das, also ich glaube, die ganze Stadt hat schon gesehen, okay, da passiert gerade etwas. Und auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten sehen, okay, da passiert etwas. Aber warum machen sie sich nicht auf den Weg? Sag's nochmal. Nee, nicht die Könige. Weshalb sich die Hohepriester und die Schriftgelehrten, die doch eigentlich wissen, dass der Messias kommen muss, die doch eigentlich, die jetzt sogar ein Zeichen haben, dass die Weisen aus dem Morgenland, dass die dort fragen, wir haben einen Stern gesehen und glauben, dass euer König geboren worden ist. Warum macht sich da keiner von diesen auf den Weg? Du sagst, sie waren nicht vorbereitet. Es waren halt keine Engel, die Weisen aus dem Morgenland. Das war das Problem. Oder? Es war außerhalb ihres Denkens. Sie wollten keine Veränderung. Hatten Angst um ihre Macht, ja. Ja. Also es gab in der Zeit schon eine Erwartungshaltung, dass der Messias kommen sollte. Aber ich glaube, sie haben ihn anders erwartet. Und ich glaube, das war dieser Stolz tatsächlich. Diese Machtfrage, die sehe ich absolut bei Herodes. Herodes ist eine Person, die nicht geglaubt hat und die von vornherein gesagt hat, Gott, diesen ganzen Quatsch, den brauche ich nicht. Und wenn jetzt da jemand als neuer König da angekündigt wird, dann ist das erstmal ein Problem. Nicht, weil da wirklich Gott im Spiel ist, sondern weil die Leute jetzt glauben, ach, da will Gott jemanden Neuen haben und das wird mir gefährlich. Deswegen muss ich das aus dem Weg räumen. Es ist für mich ganz klar, warum Herodes da wenig drauf gibt und eher nur die Gefahr sieht. Aber die Schriftgelehrten und die Hohenpriester, die sich damit beschäftigen, die doch eigentlich glauben sollten. Ich denke, dass es bei ihnen tatsächlich der Stolz ist. Dass bei denen ist, die haben eine Vorstellung davon, wie es geschehen soll. Die haben eine Vorstellung davon, was passiert und dass auch sie eher die Ersten wären, die davon Bescheid wissen würden. Dass wenn ein neuer König oder wenn dann der Messias in Bethlehem zur Welt kommt, dass es dann nicht in einer unruhigen Zeit ist, wo irgendjemand anders oder wie auch immer, sondern dass sie schon vorher davon wissen, dass eine Person schwanger ist, vielleicht von einem anderen Oberrabbiner, wo das Kind kommt oder wo sie schon wissen, da kommt jetzt ein Kind, was unbefleckt ist. Aber plötzlich kommen diese Weisen aus dem Morgenland und sagen, euer König ist geboren, wir wollen kommen, um es anzubeten. Da sagen die, das wüssten wir aber. Und ich glaube, dieser Stolz hat sie daran gehindert, dem näher nachzugehen. Ja. Ja, ich denke, das ist ja das, was Jesus den Pharisäern vorwirft. Dass er ihnen sagt, das, was ihr tut, ist das Richtige, aber euer Herz ist falsch. Weil sie so gesetzlich leben, dass sie sagen, wir versuchen, von uns aus gerecht zu sein, und fragen aber nicht, was Gott eigentlich möchte. Fragen nicht nach dem Herz Gottes. Und ich denke, deswegen haben sie sich selbst als gerecht gefühlt und dachten selbst, wir sind auf der richtigen Seite, ohne eine Beziehung zu Gott zu führen. Ja. Der Stern war für jeden sichtbar, aber vielleicht hat nicht jeder gleich eine Bedeutung mit diesem Stern verbunden. Weil ich nehme mal an, dass der Stern vielleicht so sichtbar war wie für uns nachts der Nordstern. Dass es wirklich ein heller Stern ist, der hervorsticht, wo man sich fragt, oh, was ist denn das jetzt? Aber ich denke nicht, dass es ein Stern war, der so, ich sag mal, wie es in manchen Krippen ist, der so 2 Meter über der Krippe geschwebt hat. Dann wären, glaube ich, noch mehr Leute dorthin gekommen, ja. Ich denke, was die Hohenpriester und die Schriftgelehrten abgehalten hat, war ihre eigene Vernunft. Für sie war es unvernünftig, dass dort jetzt der Messias zur Welt gekommen ist. Dass dort jetzt ohne das, so wie sie es von der Tora eigentlich sich denken, wie der Weg kommt, dass der neue König kommt. Ein Nachfahre Davids aus einer Königslinie, wo wir genau wissen, von der Genealogie her, wo wir das erwarten, wo das schon vorher angekündigt wird. Sie hatten so ihre Vorstellung davon. Ich vergleiche es mal mit uns heutzutage, wenn wir sagen, ja, ich habe hier die Offenbarung perfekt durchgelesen und ich weiß genau, wie jetzt die einzelnen Events sind, dass bevor Jesus wiederkommt, es gibt 3,5 Jahre Trübsalzeit, da sind die und die Zeichen und der Antichrist macht dies und jenes und dann wird der Tempel, die Moschee dort wird abgerissen und dann wird dort ein neuer Tempel gebaut und so kann ich mir mein eigenes Konstrukt bilden und sagen, ich weiß genau, wie die Endzeit aussehen wird. Und ich glaube, das ist dann werden wir stolz, wenn wir das machen. Man kann die Offenbarung in so vielen verschiedenen Art und Weisen verstehen und ich finde es gar nicht schlecht, sich damit zu befassen. Aber wir sollten nicht den Stolz entwickeln, zu sagen, ich weiß, wie die Zukunft aussehen wird und dann werden wir doch überrascht, weil Gott es vielleicht anders gemeint hat, als wir gedacht haben, es zu verstehen. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten, ich denke, sie hatten ein bestimmtes Verständnis, eine bestimmte Erwartung. Und das, was ihnen jetzt präsentiert worden ist, war für sie unvernünftig. Unverständlich, ja. Und ich denke, da müssen wir uns auch fragen, gehen wir nach unserer Vernunft oder vertrauen wir Gottes Wegen? Schauen wir auf das Baby und lassen uns davon verändern, lassen uns davon faszinieren. Ich merke gerade, wir brauchen schon ein bisschen länger, als ich es eigentlich eingeplant hatten. Aber ich möchte trotzdem mal einmal auf die Weisen aus dem Morgenland nochmal zurückkommen. Weil ich finde diesen wirklich faszinierend. Wer waren die 3 Weisen aus dem Morgenland? Achso, stimmt. Es steht nicht, dass es 3 waren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut aufgepasst, ja. Sehr gut aufgepasst. Ja, ich kenne mal eine Predigt, da ging es um die Heilige 3 Könige und die ersten Worte, die der Prediger gesagt hat, waren, das ist alles falsch, es waren keine Könige, sie waren nicht heilig und sie waren nicht 3 zu 3. Ich wollte es jetzt nicht so konfrontativ machen, aber ja. Nein, denke ich nicht. Ich denke, dass Jesus ist geboren worden in Bethlehem. Dann sind sie nach 8 Tagen ja nach Jerusalem gegangen, um ihn beschneiden zu lassen. Und ich nehme an, dass sie dann in Bethlehem bei Freunden erst untergekommen sind, bevor sie nach Hause gegangen sind. Nein, das ist in Matthäus 2 ist das. Genau, aber die Weisen aus dem Morgenland werden ja auch nach Bethlehem geschickt und sehen dort den Stern darüber. Und ich nehme schon an, dass es ist, nachdem die Beschneidung stattgefunden hat. Das heißt, da haben Maria und Josef sich schon ein bisschen dort gesettelt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Hirten vielleicht nicht nur einmal vorbeigekommen sind in der Zeit, sondern schon mehrmals vorbeigekommen sind, dass sie denen vielleicht auch ein paar Sachen gebracht haben, dass sich da ein paar Leute um sie gekümmert haben. Vielleicht ist durch die Hirten sogar durch deren Lobgesang haben die andere darauf aufmerksam gemacht und die hatten schon mehr Besuch gehabt. Vielleicht hat sich dann ein bisschen was rumgesprochen. Wir kennen die Situation nicht wirklich. Aber die drei Weisen aus dem Morgenland, die kommen, ich sag mal, ein paar Wochen später, wenn wir den 6. Januar nehmen, dann sind es 2 Wochen später, kommen sie zur Krippe und sehen dort das Jesuskind. Aber nur mal vorher, also wegen drei, die Weisen aus dem Morgenland. Wer waren diese Personen? Was wissen wir über sie überhaupt? Es waren Sterndeuter. Wissenschaftliche Elite des Landes. Vielleicht wurden sie von dem König des Landes auch ausgesandt als die Sterndeuter. Also ich spinne mal ein bisschen, denn tatsächlich wissen wir recht wenig über diese Menschen. Aber ich nehme mal an, oder ich kann es mir so vorstellen, dass es Sterndeuter waren, die diesen Stern gesehen haben. Und dann sind sie zu ihrem König gegangen und haben gesagt, hier, wir sehen diesen Stern und der bedeutet, dass dort ein neuer König kommt. Und dann hat der König gesagt, hier, geht dorthin, bringt ihm Geschenke. Vielleicht haben sie es auch aus eigenem Antrieb gemacht. Auf jeden Fall haben sie sich auf den Weg gemacht. Was erwarten die Weisen aus dem Morgenland? Was erwarten die Sterndeuter? Sie erwarten einen König, der in einem Palast geboren wird. Sie erwarten einen König. Sie erwarten, dass sie dort hinkommen, dass alle Bescheid wissen, dass sie zu einem großen Fest mit eingeladen werden, dass sie dort auch hofiert werden. Und dass sie Geschenke bringen und das als Anerkennung gesehen wird. Vielleicht, wenn die Geschenke sogar von dem anderen König kommen, dann ist das als kleine Beziehungsbildung. Vielleicht hatten sie ein bisschen auch diplomatische Beziehungen mit im Blick. Und ich glaube, sie haben sich sehr viel erwartet von diesem Weg. Und dann sind sie bei dem Palast von Herodes und kriegen erstmal diesen Dämpfer, wo es heißt, nee, hier gibt es keinen König. Hier ist kein Baby geboren worden. Und dann werden sie weitergeschickt. Und sie sind sich aber sicher, doch, dieser Stern muss das bedeuten. Und dann gehen sie weiter und kommen dann zu dem Kind. Und ich sag mal, selbst wenn es in Nazareth wäre, sie kommen in ein einfaches Haus. Ich sag mal, es war jetzt in Bethlehem, sie kommen zu dem Stall, zu einer normalen Familie, wo, ich sag mal, die Verhältnisse eher ärmlich sind und sehen dieses neugeborene Baby dort liegen. Und sie fallen nieder auf ihre Knie und beten es an. Also was ist diese Ausstrahlung, die dieses Baby hat, dass diese drei oder dass diese Männer aus dem Morgenland, vielleicht drei hat sich schon ein bisschen festgesetzt, dass diese Männer aus dem Morgenland, die ja ansonsten eigentlich vermutlich sehr wenig mit dem Glauben zu tun haben, dass die so berührt werden von einem Baby in einfachen Verhältnissen, dass sie dort niederknien, dass sie dort sagen, ja, wir geben unsere kostbaren Geschenke. Also eigentlich dachten wir geben sie zu dem Sohn eines Königs. Ist er ja, aber halt anders. Was denkt ihr? Aber vernünftig ist das nicht, oder? Voll überzeugt, ja. Und spannend ist, Gott belohnt sie für ihre Treue. Denn nachdem sie das Baby angebetet haben, ihre Geschenke gegeben haben, erscheint ihnen ein Engel. Und ein Engel ist ein Botschafter Gottes, das heißt, Gott gibt ihnen eine Botschaft mit und redet direkt zu ihnen und sagt, geht nicht zurück zu Herodes, sondern nehmt einen anderen Weg. Meine Interpretation des Ganzen oder was ich darin sehe ist, diese drei Weisen oder die Männer aus dem Morgenland, sie gehen dorthin, weil sie überzeugt sind von ihrer eigenen Forschung, von diesem Stern. weil sie dorthin gesandt werden, weil sie Geschenke mitgeben wollen. Vielleicht haben sie diplomatisch, vielleicht haben sie ganz vieles Verschiedenes im Blick. Auf jeden Fall denken sie, okay, da kommt ein neuer König. Aber die ganze Gravitas dahinter, also das, was das zu bedeuten hat, dass es der Messias ist, ich glaube nicht, dass sie das im Blick hatten. Und dann finden sie dieses Baby dort und werden überwältigt von ihren Gefühlen her, dass sie nicht anders können, als dieses Baby anzubeten, als nicht anders zu können, als zu sehen, das ist nicht ein normaler König, sondern das ist ein ganz besonderer König. Ich denke, dass hier sozusagen eine Art Bekehrungsgeschichte stattfindet, wo diese Menschen durch Jesus Gott begegnen. Und wo Gott sich ihnen dann auch offenbart durch den Engel und ihnen sagt, ja, ihr habt den Messias gesehen, sagt das nicht, Herodes, geht auf einem anderen Weg zurück. In meiner Vorstellung gehen die Männer aus dem Morgenland dann auf einem anderen Weg zurück, holen sich unterwegs noch Schriften der Tora, vielleicht in einer anderen Großstadt, wo man eine Kopie sich teuer erkaufen kann, und folgen nun auch dem jüdischen Gott. Aber Jesus hat die Herzen verändert. Jesus hat die Herzen der Hirten verändert und Jesus hat die Herzen der Weisen aus dem Morgenland verändert. Und Jesus hat garantiert auch die Herzen von Maria und Josef verändert und sie durften all das dort erleben und in ihr Herz mit aufnehmen. Ja?
Eine spannende Theorie, nachdem der Prophet Daniel, als der in Babylon war, eben eine Schule für Seher gegründet hat. Und aus der Schule eben diese späteren Weisen hervorgegangen sind. Und dass sie also sehr wohl vertraut waren mit der ganzen jüdischen prophetischen Tradition und all das, was es an Verheißungen, was bekannt war. Und dass sie deswegen, als sie sozusagen diese Sternkonstellation gesehen haben oder irgendwie wussten, da wird der König geboren, dass ihnen klar war, wie das in die jüdische, messianische oder prophetische Tradition reinpasst. Genau, aber das würde zusammenpassen mit dem, dass sie sozusagen den Glauben an den einen Gott praktiziert hätten und ja. Und dann ist es auch noch, also sagen Leute, dass die Weisen aus Morgenland, die haben so viele Geschenke mitgebracht und diese Geschenke seien dann von Josef von Arimathäa, der anscheinend auch ein Verwandter von Josef, dem Vater von Jesus war, und der hat dann den ganzen Reichtum verwaltet für die Familie. Und damit ist teilweise auch der Dienst von Jesus finanziert worden über die ganzen Jahre, in denen er gedient hat. Und mit dem Geld ist dann später auch sozusagen sein Grab bezahlt worden.
Danke, Nikolas. Ich denke, wir könnten sehr viel über vieles darüber reden. Wir müssen ein bisschen auf. Ja, lass uns morgen früh nochmal treffen, genau. Ja. Genau. Ich liebe die Bibel, weil ich weiß, dass sie zu 100% akkurat ist, dass alles, was da drin steht, wahr ist. Und gleichzeitig, wir sagen oft, es ist ein großes Buch und ein dickes Buch. Gleichzeitig sind uns oftmals die Ausführungen zu gering. Dass wir sagen, wir hätten gerne mehr Details. Ich glaube, Gott hat uns bewusst so viele Details gegeben, dass sie genau richtig für uns ist, dass sie unser Herz ansprechen. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt in eine Gebetsgemeinschaft gehen, wo wir einfach unser Herz vor Gott bringen. Wo wir, ich sag mal innerlich nochmal, diese Weihnachtszeit nutzen wollen, dass wir uns die Weihnachtsgeschichte vergegenwärtigen und wo wir vor diesem Baby Jesus in der Krippe kommen. Und wo wir sehen, unsere Vernunft oder Unglaube oder Sachen, die uns hindern, zum Baby zu kommen, dass wir die vor Gott ablegen und dass wir lernen, Gott zu vertrauen und uns von Gott verändern lassen. Lass uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft machen.